Die Feldherren von Ehe, der Podcast zu Conquest, The Last Argument of Kings.
Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von Ehe, heute mal mit einer etwas anderen Besetzung, und zwar ist heute bei mir der Tim dabei. Hallo Tim.
Moin, Konrad.
Ja, der Tim ist auf mich zugekommen, weil ich ja mal gesagt hatte, dass ich gerne ein bisschen mehr über die Lore von Conquest reden möchte. Und der Christian ist A, momentan sehr beschäftigt, auch immer noch mit seinem Kind. Und B, natürlich konzentriert sich Christian eigentlich so ein bisschen mehr auf die Taktik. Und genau, da haben wir einfach mal überlegt, dass wir uns da so ein Thema rauspicken und das einfach mal versuchen. Genau, dann vielleicht erstmal ganz kurz zu dir, Tim. Wer bist du denn? Wo kommst du denn her?
Ja, ich heiße Tim, im Discord als Perso-Maker zu finden, komme aus Nienburg, das liegt so ein bisschen westlich von Hannover, Niedersachsen. Ich spiele jetzt seit etwa einem Jahr Conquest und spiele aktuell das Old Dominion. Und genau, wir hatten uns ja in einem Bremerhavener Turnier getroffen und hatten dort über die Lore gesprochen und wollten da mal so gemeinsam ein bisschen drüber sprechen.
Ja, sehr cool, dass das dann auch geklappt hat. Genau, wir haben uns so ein bisschen als Thema vorgenommen, dass wir mal über die drei Fraktionen sprechen, die noch gar nicht veröffentlicht wurden, sondern die quasi im Rahmen der letzten Teaser oder der letzten drei Fraktionsvorstellungen so ein bisschen vorgestellt wurden und euch die vielleicht mal ein bisschen näher bringen, da wir häufiger im Discord auch einfach gesehen haben, dass da gefragt wurde, wer sind denn die, welche Informationen gibt es denn zu die und wie ordnen die sich eigentlich so ein bisschen in der Welt ein?
Genau.
Genau, die drei Fraktionen, die wir da, gegeben sind aktuell, sind die Weaver Courts, die Dogs of War und Hell. Genau, dann würde ich einfach mal vorschlagen, Tim, erzähl uns doch mal ganz kurz was zu den Weaver Courts.
Sehr gerne, und zwar die Weaver Courts, das ist, ich sag mal, so eine eigene Fraktion innerhalb der Spire. Die Spire sind ja, sowas wie die Aliens, wenn man so möchte, in Conquest. Mhm. Die stammt zumindest von einer fremden Welt. Und ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber nur mal so ganz kurz als Hintergrund. Es gab eine Katastrophe auf dieser Welt. Die Spire sind dann über ein Portal auch eher gekommen. Was da genau passiert ist, darüber sprechen sie nicht. Und na, die Spire, wie sie halt sind, intrigant, wie sie halt sind, haben als das erste adlige Herrenhaus oder Herrscherhaus durch das Portal gegangen ist, die ist dahinter sich versiegelt. Und ja, dieser Verrat blieb nicht so ganz ohne Folgen. Es bildeten sich drei Kasten, die Spire, die Weaver und die Stillen oder die Silent. Mhm. Und während die Spire eben diese Biomantie genutzt haben, um neue Lebewesen zu schaffen, um, ich sag mal, ihre Population wieder auf den Weg zu bringen, um zu überleben, nutzen die Weaver etwas anderes, nämlich die sogenannte Lebensbindung. Das ist genau das, woraus sich die Biomantie entwickelt hat. Ja. Und
genau.
Das ist erstmal so der Unterschied. Also die Spire nutzen Biomantie, die Weaver eben diese Lebensbindung.
Genau. Also das Lebensbindung ist tatsächlich auch das ursprüngliche, die ursprüngliche Kraft der Spire. Und die Biomantie ist quasi so ein bisschen die Perversion davon. Ne? Die verstößt eigentlich gegen die ethischen Grundsätze dieses alten Volkes, was sich wahrscheinlich vorher nicht Spire genannt hat. Die Weaver Courts haben sich da abgespalten. Über die dritten davon, also über die Silent, weiß man tatsächlich so gut wie gar nichts. Ja. Da hütet sich das Ganze auch in Schweigen. Über die Weaver Courts wissen wir allerdings so ein bisschen, in welche Richtung das geht, und zwar ist da das Thema Symbiose, ne, beziehungsweise Symbiose kann man eigentlich sagen, weil die Weaver Courts quasi immer, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, verbinden die sich mit einem anderen Lebenswesen. Ne? Das heißt, man hat da so Chimären als Armee im Endeffekt, ne? Ganz viele unterschiedliche, und das war auch eines der Probleme, warum sie zum Beispiel auch wieder verschoben wurden beim letzten Mal, da sich der Design einer solchen Armee als sehr herausfordernd für Parabellum dargestellt hat. Ne? Und das ist aber auch eine sehr spannende Variante, ne? Wenn man jetzt die zwei Promo-Figuren sieht, die es aktuell gibt, sieht man ja auch so ein bisschen, das sieht so ein bisschen nach, ich sag mal, sind so der Archetyp Waldelf, würde ich
nehmen. Ja, das hätte ich auch gesagt, tatsächlich. So Druiden, Waldelf, Triaden mäßig, so in diese Richtung soll es, glaube ich, gehen. Die sind ja auch sehr naturverbunden, wollen ja auch eher die Gaben von Ehe, die ihnen gibt, friedlich genießen und nutzen und eigentlich auch sehen sie als Beschützer von Ehe, als sie auszunutzen, sage ich mal. Und das passt ja irgendwie so ein bisschen zu diesem Waldelfen-Druiden-Thema, wenn man so möchte.
Ja, ja, genau, so wie die Spire so ein bisschen die Dunkelelfen sind, aus meiner Sicht, ne, wenn man sich jetzt auch die Bilder anguckt, ne, diese Spire, diese Türme, die sind ja, die saugen ja quasi die gesamte Biomasse in ihrem Umkreis einfach weg. Darum ist da auch alles ringsum immer so verödet, in den allermeisten Fällen, außer es gibt quasi überragend oder bedeutend viel Biomasse. Und die Weaver sind quasi eher diese symbiotischen Liebewesen. Ne? Das könnte natürlich auch so ein bisschen darauf hindeuten, dass die Quiet vielleicht am Ende sogar so Richtung Hochelfen geht. Also,
ist auch eine gute Idee, ja.
Ja, so um diese, sagen wir mal, jede Volk bei Parabellum kann man ja immer so ein bisschen so einem Archetyp, sag ich jetzt mal, zuordnen. Ne? So wie die Wadun sind so ein bisschen, also sind die Orks, die Old Dominion sind die Untoten natürlich, die Nords, die Wilden, ne? Weiß nicht, gibt's auch so ein bisschen Archetyp. Ja. Und was man auch noch über die Weaver Courts weiß, sind, dass sie sich in vier verschiedene Courts unterteilen. Das heißt, dass die das Ganze wird so ein bisschen nach den Saisons unterteilt, also den Seasons. Das heißt, es geht einfach um Frühling, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ne? Und das soll sich so ein bisschen da widerspiegeln. Hast du da Informationen, wie sich das genau äußern soll?
Ja, also zum einerseits natürlich in der Gestaltung der Weavers, sage ich mal. Also ich sag mal, während die Herbsthöfe eher, ich sag mal, im seinem Braun sind, ne, eher einer Hirschkuh ähneln mit Dornen und Rosen. Sind zum Beispiel, gibt es andere, die zum Beispiel eher zum Frühling gehören, die eher mit Federn bedeckt sind, eher farbenfroher, leichtes Fell haben und ähnliches. Interessant sind da aber auch nochmal das sogenannte Hohe Gericht, was es auch noch gibt, was so die spirituellen Anführer und mystischen Anführer der Weaver sind, weil die sich auch mit den elementaren Kräften verbunden haben. Und auch die können dann statt Haare so flammende Feuerkränze haben, Kleidung aus Frost und Schnee oder Schuppen, die aus Obsidian sind. Also es ist irgendwie alles naturverbundene Elemente, Natur, alles mit drin. Und diese Höfe sind halt eben auch mit einem Element verbunden. Frühling steht für Wasser, Feuer im Sommer, Herbst die Erde, Luft im Winter. Also irgendwie alles so Element und Natur, so alles verbunden, wenn man so will.
Ja.
Ja. Also sehr facettenreich, also man kann da echt alles mit unterbringen, das ist eigentlich sehr interessant und diese einzelnen Höfe, die dargestellt sind, die sind auch nicht unbedingt alle harmonisch miteinander verbunden, sondern die sind auch so ein bisschen intrigant, führen auch durchaus Krieg untereinander, halten sich selbst durchaus mal für die Besseren, gerade der Winter- und der Sommerhof wegen dieser Elementarbindungen hält sich erst recht noch so ein bisschen würdiger als der Herbst- und der Frühlingshof. Also da mal gucken, was sie daraus machen. Also dadurch, dass das ja wirklich sehr zerstritten ist, ob die sogar einzelne Höfe mit eher rausbringen als einen großen Weaver-Court-Hof.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Es gibt bei Parabellum ja auch diesen Designgrundsatz, sage ich jetzt mal, bei allen Völkern, dass die dass es immer drei Subfraktionen gibt. Das heißt, ich denke mal auch, dass es wahrscheinlich so ein bisschen reingehen wird, dass es einen Helden für jeden dieser Elemente gibt. Also für jeden dieser Höfe vielleicht jeweils irgendwie ein oder zwei Helden. Und dass die zweite Subfraktion sind wahrscheinlich dann Monster, diese live gebindet, also diese Chimären, Wesen, die es dann noch gibt. Und das dritte wäre dann wahrscheinlich irgendwie eine abgespeckte Variante davon, so ein bisschen. Ne? So ein bisschen wie bei den Nords gibt es ja die normalen Menschen, die die Monster und die Übermenschen im Endeffekt. Ne?
Okay. Aber sie machen es auch so ein bisschen wie bei den Sorcerer Kings. Je nachdem, welches Element du wählst, hast du ja auch unterschiedliche Zugriffe auf verschiedene Einheiten. Also wenn du das Wasser nimmst, kannst du natürlich keine Feuer-Ifrits mitnehmen, wenn ich das so richtig verstanden hatte. Vielleicht kannst du dann als Sommer, musst dich als Sommer festlegen durch das Element, hast dann bestimmte Vor- und Nachteile und kannst dann bestimmte Einheiten nur mitnehmen, um das so ein bisschen thematischer aufzubauen. Mhm. Sowas könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja, ja. Ja, bei den Sorcerer Kings haben sie es jetzt anders umgesetzt, und zwar kannst du jetzt die, kannst du quasi das jeweils nicht gewählte Element als Restricted dann immer mitnehmen, aber ich denke, das ist aber dann auch noch ein Design-Thema, was dann später kommt, wenn sie dann die anderen zwei Elemente noch einführt und wenn dann vor allen Dingen auch die Sorcerer Kings auch erstmal grundsätzlich für jedes Element einfach mehr bekommen haben als die zwei Boxen aktuell. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Ne, sie haben jetzt, bin ich ja persönlich sehr dankbar dafür, dass sie jetzt mal nicht quasi alles schon in das Armee-Buch so ein bisschen reingeschrieben haben und das dann über die Jahre dann irgendwie released haben, weil ich finde das immer sehr schwierig, weil das sehr viel Erwartungshaltung weckt, die dann, wenn sie designtechnisch anpassen, immer nicht erfüllt werden. Darum bin ich mal sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Ja, aber zu den Weavern hätte ich tatsächlich, wir kommen später nochmal auf sie zurück, wenn wir auf Hell zu sprechen kommen, weil da werden die nochmal eine wichtige Rolle spielen. Ansonsten sind sie aber in der Geschichte und in den, in der Living World, sind sie aktuell einfach vollständig im Hintergrund. Also man weiß nicht, was sie wirklich tun. Man weiß so grob, wo ihr Gebiet ist. Man weiß, dass sie eventuell auch noch einen Drachen beherbergen könnten. Es gibt Geschichten von einem alten Drachen, der mal sehr eng mit denen zusammengearbeitet hat, und es wird gerüchtelt, dass da vielleicht noch eine existiert. Das mögen die Dwergen ja immer gar nicht, daher wird es auch sehr geheim gehalten, damit da nicht quasi wieder so ein globaler Krieg ausbricht. Aber das ist auch das Einzige, was mir jetzt noch zu ihnen einfallen würde.
Vielleicht noch, wo sie verortet sind. Wenn man sich so die Karte von Ehe anschaut, hat man ja ganz im Norden Mannheim, den Inselkontinent, und dann den Hauptkontinent. Da ist ja nördlich, also richtig nördlich, in der Mitte die Hundred Kingdoms. Wenn man von den Hundred Kingdoms ganz nach östlich rüber geht, über das Gebirge, dann ist da wohl eine urzeitliche Gegend, die wohl den Weaver Court zugeordnet ist, wo sie wohl existieren sollen, irgendwo tief.
Tief im Wald.
In dieser Region.
Ja, genau. Tief im Wald, abgeschottet. Also wirklich sehr, sehr Waldelfen, ne? Wollen keinen Besuch und wollen auch nichts mit den anderen zu tun haben.
Genau.
Genau, cool. Genau. Dann die zweite Fraktion sind die Dogs of War. Und die wurden so ein bisschen auch angekündigt als die Söldner-Fraktion im Spiel. Was mir persönlich gar nicht gut geschmeckt hat. Ich weiß nicht, wie du zur Söldner-Fraktion stehst, aber ich habe immer das Problem, dass bei Söldner-Fraktionen kriege ich immer Balancing-Angst für ein Spiel.
Ja, wenn sie dann, wenn sie alle zur Verfügung stehen, das ist dann vielleicht schwierig.
Genau. Ne? Oder das Beste aus.
Die Söldner mit, alle dieselben, oder.
Ja. Ja, oder nur das Beste aus den anderen Armeen dann zusammengesammelt wird. Ne? Bei 40k hat man ja gesehen, wie hervorragend das Alliance-System dann auch funktioniert. Ich, für mich ist immer einfach so eine fluffige Liste, also dass es gut ausschaut, und sinnvoll ausschaut. Das ist für mich einfach ein wichtiges Thema. Und
Vor allem fehlt dann auch so ein bisschen der Wiedererkennungswert, sag ich mal. Also, wie ihr schon sagt, es ist ja irgendwie die Söldnerarmee, klar können wir die auch spielen, die ist auch einem Reich zugeordnet, aber du sagst es ja schon, es ist irgendwie alles sehr zusammengemixt. Man hat Drakkim, die verbannt wurden oder keinen Bock mehr auf ihr Hold haben. Du hast Söldner von den City-States, die da ihr Glück suchen. Du hast Hundred Kingdoms, du hast sogar Vadrun, die ihre Waffen gegen Sold einsetzen, du hast Nords, also das alles irgendwie, und irgendwie fehlt da so ein Erkennungsmerkmal, wenn man es möchte. Es ist wirklich, wie gesagt, ist sehr zusammengewürfelt. Ich meine, sehr cool Einheit, ne? Alle haben sicherlich schon diese Schildkröte gesehen mit dem Schiff hinten drauf, natürlich sehr cool. Aber ich sag mal, während alle Armeen, alle anderen acht, die jetzt existieren aktuell, wirklich so ein Einstellungsmerkmal haben, ist so das Einstellungsmerkmal der Dogs of War, dass sie so einfach alles sind, aber nichts so richtig. So ist zumindest mein Gefühl.
Ja, ich glaube, das ist auch von der Konzeptzeichnung noch sehr schwierig. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie da vielleicht dann einfach später, dass das eher so Spezialeinheiten werden. Ne? Also ich meine, sie zeigen jetzt natürlich die besonders coolen Einheiten. ja. Die auch so ein bisschen im Gedächtnis bleiben, aber es gibt ja in dem Hintergrund, also da kommen wir auch gleich mal drauf, bei den Dogs of War, gibt es ja verschiedenste Ausprägungen, sage ich jetzt mal. Ne?
Genau.
Ich würde mal ganz kurz in die Geschichte einsteigen bei denen. Ja. Das war, also die Dogs of War, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das Königreich eigentlich heißt am Ende des Tages. Ist.
Das hieß Polmer.
Ah, hervorragend. Genau, Polmer war am Anfang einfach ein sehr kleines Reich, was allerdings einfach sehr viele Bodenschätze hatte. Und im Endeffekt ist das Ganze so funktioniert, dass die, dass der aktuelle Herrscher, der ist irgendwann mal, als er Jugend, in der seine Jugend war, auf Reisen gegangen, hat da ganz viele Völker besucht und hat dadurch einfach so ein sehr offenes Weltbild, sage ich jetzt mal, entwickelt. Ne? Ist also von den Hundred Kingdoms bis runter zu den City-States gereist, hat alles studiert, also Old Dominion auch studiert, hat sich für die Spire, für die Dwagon, auch für die anderen Völker einfach sehr interessiert. Und der ist dann irgendwann zurückgekommen in sein Land, was an sich an Bodenschätzen sehr reich ist, aber ansonsten halt nicht so viel hat. Und hat dann gesehen, dass sein Vater ermordet wurde, er auch ermordet werden sollte. Und ist dann im Endeffekt hingegangen, hat sich nicht versucht, irgendwie das eigene Volk mobil zu machen, sondern quasi hat das erste Mal einfach die Schatzkammer geplündert und eine lokale oder eine größere Söldnertruppe angeheuert, um erstmal die ganzen Leute bei ihm quasi seinen Anspruch da mal zu sichern. Danach ist es eigentlich so ein bisschen weitergegangen, das heißt, er ist dann hingegangen, hat dann den Thron bestiegen und hat so dieses sehr weltoffene gefördert in seiner Region. Und dadurch ist es zum Beispiel auch so ein bisschen, also ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt wie so das Amerika von eher. Ne? Da sind dann nämlich dann irgendwie irgendwann alle hingekommen, weil er hat dann auch quasi Dwagon und Vadrun hat alle eingeladen, auch bei ihm zu siedeln. Also quasi nicht nur Menschen, sondern auch andere Völker. Und da sind so ein bisschen aus allen Völkern die gekommen, die mit ihrem Volk aus irgendeinem Grund nicht klarkamen. Ne? Die Vadrun, die dann in dieser Verehrung der Matriarchen nicht klar kam, die Dwagon, die aus diesem Erinnerungskrieg und Agem Streben einfach so ein bisschen ausbrechen wollten und ja, hat die halt in sein Land geholt und hat denen auch Land gegeben und dadurch so ein bisschen so eine multikulturelle Insel geschaffen.
Der Vergleich mit Amerika finde ich sehr gut, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, hast du vollkommen recht, ne? Bring mir die Schwachen, bring mir die Gebrochenen, da sind ja sehr viele eingewandert und ja. Wie du auch sagtest, die wurden ja auch eher als Gleiche unter Gleichen begrüßt und nicht als Untertan. Also ein Drakkam war nicht anders als ein Vadrun oder ein Mensch, also sie waren alle gleich und das ist ja auch nochmal echt eine Besonderheit gewesen. Ja,
und haben damit natürlich auch, sagen wir mal, gewisse Skills dann auch mitgebracht, ne? Sowas wie Handwerkskünste und natürlich auch Fähigkeiten, die es ansonsten natürlich so verfügbar gar nicht in einem anderen Land gab, was auch dazu geführt hat, dass das Königreich gewachsen ist und auch stärker und mächtiger geworden ist. Er hat dann unter anderem auch, er wollte die größte Bibliothek der Welt erschaffen mit allem Wissen, das auch frei zugänglich ist. Hat aber natürlich dazu geführt, dass dieses kleine Land immer größer gewachsen ist und es natürlich auch sehr viele Neider gab in den anderen Regionen ringsherum, die dann angefangen haben, da so ein bisschen sich zusammenzuschließen. Und der Herrscher dann immer weiter quasi bedrängt wurde und immer wieder Kriege führen musste und er dann irgendwann erkannt hat, okay, das wird nichts mehr werden, wenn ich hier irgendwie erfolgreich sein möchte, weil er fast erdrückt wurde, weil die anderen sie einfach zusammengeschlossen hat. Und dann hat er im Endeffekt eigentlich den gleichen Zug nochmal gemacht wie vorher. Das heißt, er ist zu den großen Söldnergilden der Welt hingegangen, wie diesen Hoppeliten-Elite-Kader, diesen Vadrun. Da gibt es ja so diese Vadrun-Piraten, die es dann gibt. Die Dragon Agam Seeker, weiß gar nicht mehr gerade, wie sie heißen, Dragonslayer, glaube ich. Also nicht.
Ja, die Dragonslayer, genau.
Also nicht.
Also nicht die, die wir kennen von den Dragon, sondern sind wohl so eine leichte Infanterie, aber so die Glück suchen und Drachen jagen
wollen. Genau, die halt quasi ihren Wert durch Agam steigern wollen und dafür quasi die Welt bereisen. Also unterschiedlichste Elite Gilden als Söldner und die hat er dann angeheuert und ja, hat dann angefangen quasi seine seine Nachbarn dann zu erobern. Ne? Hat dadurch auch wieder ein recht einzigartiges Verfahren gemacht, weil er hat ihnen nicht nur Geld gegeben, weil dafür hat er auch dann irgendwann gar nicht genug, sondern er hat ja auch einfach angefangen Land zu geben. Das heißt, diese Elite-Gilden haben dann sich quasi da, sind da sesshaft geworden, weil sie da einfach eigenes Land tatsächlich auch hatten, was natürlich eine hervorragende Möglichkeit ist, um da eine lokale Armee zu haben.
Ja, vor allem, er hat ja auch keine Milizen aufgehoben, das war auch sehr interessant. Er hat seine Bürger, seine Bauern so heftig besteuert, wie es so nur irgendwie möglich war, so dass es wirklich, die Existenz zwar noch gesichert war von seinen Untertanen, keine Frage, aber ansonsten wirklich heftig besteuert, um irgendwie diesen Krieg zu finanzieren. Und er hat auch den Reichtum seines kompletten Adels, egal ob sie auf seiner Seite waren oder nicht auf seiner Seite waren, komplett beschlagnahmt, um das irgendwie zu finanzieren. Also alles und jeden ausgebeutet, aber er wollte halt eben nicht, dass seine Bevölkerung sich gegen ihn wendet. Weshalb er auch klar gesagt hat, ich will niemanden zwingen, in meiner Armee zu kämpfen, also auch keine Milizen. Wer kämpfen möchte, kann das machen, dem biete ich Reichtum, Geld, auch Land. Und ja, genau die dann für ihn gekämpft haben, die Milizen, wenn man so will, sind dann auch reich geworden, einige sind natürlich auch gestorben. Also er hat auch sein Versprechen gehalten.
Ja.
Und er hat dann auch wirklich seine Männer wirklich mit den allerbesten Waffen ausgestattet, weil das Geld dann hatte in dem Moment, hat sie in Formationen ausgebildet. Und was ich halt auch spannend fand, ist, dass er die landbesitzende Elite, die normalerweise eher, ich sag mal, die schwere Kavallerie bildet, weil sie gezwungen sind, Pferde zu unterhalten und sich drum zu kümmern, dass er das gar nicht gemacht hat, weil er wusste, ihnen fehlt die Ausbildung. Und er brauchte jetzt gerade einfach Truppen, er musste sich gegen seine Nachbarn irgendwie widersetzen. Und deshalb hat er sie zu Räubern und Plünderern ausgebildet. Und diesen jugendlichen Eifer, gerade der jungen Eliten und deren Initiative genutzt, um einfach in die gegnerischen Linien einzumarschieren, Versorgungslinien anzugreifen, den gegnerischen Vormarsch zu verlangsamen, weil er immer zurück musste mit seiner Armee, um dagegen zu schlagen. Also das hat er schon interessant gemacht, sag ich mal. Also zumindest nicht unüblich gemacht. Genau.
Also eine sehr kreative Kriegsführung, auch angepasst auf die ganze Geschichte. Ne? Und das ist jetzt auch so ein bisschen der Status, zu dem wir jetzt gerade sind. Also der, glaube ich, hat jetzt sein Imperium, also er hat dann auch wieder ein neues Imperium ausgerufen. Nach dem Vorbild auch des ehemaligen Imperiums, was es bei den Hundred Kingdoms dann gab. Und da sind wir jetzt eigentlich, ne? Das heißt, das Ganze ist dann auch verortet über den City-States und neben noch einem anderen Volk, was allerdings nur so grob angesprochen wird, das sind die Russ, was auch immer das sein mag. Das wurde jetzt gar nicht weiter definiert in dem Text. Aber im Endeffekt sind diese beiden jetzt gerade auch so ein bisschen unsicher, ob sie jetzt Freundschaft mit diesem, ja, eigentlich im Endeffekt gerade blutigen Eroberer knüpfen sollen oder quasi da einmarschieren sollen, um da irgendwie versuchen, quasi den Keim zu ersticken im richtigen Moment. Ne?
Genau. Interessant dabei ist aber auch noch, er hat sich jetzt nicht nur den Trackham City States bedient, sondern die Spy haben auch wieder ihre Finger im Spiel, so wie immer, überall geführt. Er hat auch die Hilfe des sogenannten Roten Händlers angenommen. Irgendeinen Handelsfürsten der Spire, das ist auch nicht näher benannt, und hat auch, ich sag mal, durch seine Hilfe auch Luftschiffe in Anspruch genommen. Also es gibt auch Luftschiffe, womit er halt eben noch seine Truppen hin und her bringen konnte. Und ich sag mal, hat halt eben auch experimentelle Einheiten genommen, Einheiten, die, ich sag mal, eben weg von diesem kompletten Menschlichen sind, wenn man so will, und geht halt auch über Leichen, wenn man so möchte. Ne? Ja. Also Spire, die Hilfe anzunehmen, ist ja immer doch ein zweischneidiges Schwert, und mal gucken, was sich da noch ergibt, wer auch dieser rote Händler oder dieser rote Prinz sein soll, der es bisher nur angeteased und
Ja, der
wird schon als sehr gefährlich angeteased, sag ich mal.
Also das weiß man so ganz grob, weil, also aus einem anderen Kontext raus. Und zwar ist das einer der Mercenary Princes, ne? Und zwar bei den Spire ist ja die Rangordnung ist ja fix, ne? Es gibt diesen obersten Adligen, deren, Gottes Willen, hab gerade vergessen, wie er heißt. Aber es gibt den obersten Adligen beim Spire und es gibt da quasi eine feste Rangordnung, die noch aus der alten Welt übernommen wurde. Und da kann man eigentlich gar nicht mehr so richtig in Macht und Ansehen natürlich steigen. Und die Mercenary Prince sind quasi so ein bisschen die jungen Spire, die quasi auf eher aufgewachsen sind und die jetzt natürlich irgendwie auch nach Macht streben. Und denen wurden quasi Sonderprivilegien gegeben für das Handeln mit anderen Völkern. Und das sind quasi diese Mercenary Princes. Und die haben, wie du schon sagst, eigentlich so ziemlich bei allen Geschichten irgendwo im Hintergrund ihre Finger mit im Spiel, weil die auch einfach Spaß dran haben. Und in dem Text, also wir haben ja so ein, es gab damals von Parabellum, falls ihr euch fragt, wo wir eigentlich die ganzen Informationen her haben, es gab mal von Parabellum einen Text zu den einzelnen Völkern, den wir jetzt da quasi als Grundlage genommen haben. Und dieser Mercenary Prince ist hat unter anderem zum Beispiel die Armee von dem König mit Drogen eigentlich versorgt, dass die weniger schlafen mussten, dass die stärker waren, dass die länger gekämpft haben und so weiter. Und das wohl auch nicht immer unbedingt mit dem Wissen der Leute.
Ja, wie gesagt, es geht über Leichen und soll sich auch sehr verändert haben. Also ja, wie du schon sagtest, sehr blutrünstig teilweise.
Ja, erinnert so ein bisschen an sowas wie Napoleon oder Caesar, ne, die teilweise mit sehr edlen Motiven teils gestartet sind und am Ende dann doch ganz schön krasse Despoten waren. Ne?
Ja.
Genau. Das heißt, so soll man sich dann wohl auch die Armee vorstellen können. Ganz unterschiedliche Fraktionen oder Subfraktionen oder Einheiten, die dann da zusammengemischt werden, die aber quasi so Art zu Gilden gehören. Ne? Es gibt dann eine Gilde von Hopliten zum Beispiel. Ne? Das heißt nicht, dass man da jetzt irgendwie die Einheiten der Spire oder der City-States da rein alliieren kann. Ne? Es gibt, das ist eigentlich auch sehr beruhigend schon mal. Ne? Es gibt diese Elite-Gilden, diese Söldner, die dann auch für andere Völker zum Beispiel zur Verfügung stehen sollen. So hatte ich das verstanden. Also zum Beispiel diese Elite-Hopliten können dann zum Beispiel auch die City-States anwerben. Ne? Heißt aber nicht, dass jetzt auch die Hundred Kingdoms dann Hopliten bekommen.
Ja, also so ein buntes Potpourri aus allem, ne? Wie du schon sagtest, Hopliten, Armbrustkompanien, Korsaren, Spire, Quadrun. Und was ich auch sehr interessant finde, Luftschiffe. Zumindest nutzt er sie. Und vielleicht bringen sie ja sogar sowas wie Luftschiffe, wenn man seinen Einheiten übers Feld bringen kann oder die irgendwie was nutzen können. Noch ein Spiel, das wäre auf jeden Fall ein Einstellungsmerkmal.
Allein.
Zum Luftschiff.
Ja, ich denke mal, das wird eher wahrscheinlich so ein bisschen Richtung einen Monster gehen. Das wäre so mein Tipp. Dass sie das, also bei den Quadrun gibt es ja auch noch einen Flugsaurier, der noch kommen soll. Ja. Ich denke mal, dass sie da eher in die Richtung reingehen als einen Transport. Das wird
wahrscheinlich auch ein Spire sein.
Aber genau.
Also laut Lore transportiert er damit seine Einheiten. Mal gucken, wie sie es aufgestellt haben. Es wirklich einfach ein Monster ist, wo einfach eine Kabine drunter ist oder sowas, womit die dann transportiert werden. Aber Luftschiff finde ich irgendwie, klingt schon mal interessant. Das ist auf jeden Fall was Neues, wenn man so will.
Ja.
Ein Einstellungsmerkmal.
Ja, ich meine, die Schildkröte wäre auch der Hammer, ne? Ich muss mal gucken, ob ich das Bild reinschneiden kann jetzt hier in den Feed. Aber im Endeffekt könnt ihr euch da vorstellen, das ist im Endeffekt ein Piratenschiff mit einer Schildkröte unten drunter, ne? Das sieht schon ganz schön abgefahren aus. Kann man auf jeden Fall mal angucken.
Genau. Und von dem Stil her, also das USA schon so reingebracht, aber von dem Stil hatten sie zumindest reingebracht, dass es mich so ein bisschen an Osteuropa, Polen, Tschechien, Slowakei so ein bisschen erinnern. Passt auch von den Namen her. Matej ist ja der Oberer und er hat sich auch zum Cäsar, was er zu den Zaren, wenn man so nur die Verbindung herstellen möchte, ganz gut passt. Ne? Das ist ja schon mal, dass das immer so ein irdisches Beispiel gibt. Und hier ist das so ein bisschen der Balkan, Osteuropa, was so als Orientierung genommen wurde.
Genau, für die normale Bevölkerung. Ne? Also jetzt nicht von den Gilden, sondern so ein bisschen, da soll es auch Einheiten wie, also soll es durchaus so leichte Kavallerie oder sowas geben, aber halt jetzt nicht quasi Hundred Kingdoms Ritter die da
Flügelhusaren könnte.
Du hast eine Art, ja. Genau. Genau, dann ja, haben wir noch ein drittes Volk und da wird es jetzt auch, da habe ich tatsächlich fraktionsbedingt auch relativ viel Wissen und da müssen wir auch noch mal ein bisschen ausholen. Das würde ich ganz kurz machen.
Ja,
und zwar geht es um die Fraktion Hell und das ist das Überbleibsel einer ja, einer alten Fraktion, die sehr eng verbunden ist mit den Nords. Und zwar, bei den Nords sind wir in der aktuellen Zeitlinie, also da, wo sich die Zeit aktuell bei Ea bewegt, ist es so, dass die Nords quasi in ihrer eigenen Apokalypse, also in ihrem eigenen Ragnarok eigentlich leben. Also der oberste Krieg ist eingetreten. Leider sind die Beschützer der Nords, die da gezüchtet wurden, sind nicht erwacht und daraufhin haben sie quasi den Krieg verloren. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Hier- und Jetzt-Zeit. Aber worum ging es denn da eigentlich? Es gibt den Weltenbaum, das ist eigentlich ein Spire, den es auf Ea gibt. Das ist der größte und fortschrittlichste, den es wohl jemals gab, weil es das einzigste Mal war, dass die ja, die Spire, wie wir sie heute kennen, und die Fraktion der Weaver Courts zusammengearbeitet haben. Die haben ja mal zu einem Volk gehört, haben sich ja aber vor Jahrtausenden gespalten und in diesem Spire haben sie zusammengearbeitet. Und ja, so ein bisschen, also waren damit das Fortschrittlichste, was auf Ea jemals existiert hat. Und waren auch mit Abstand die mächtigste Fraktion oder auf dem Planeten. Das Ganze hat im Endeffekt dazu geführt, dass sie so mächtig wurden, dass sie eigentlich unantastbar wurden für fast alle. Die haben da oben aber auch so ihr Ding gemacht. Das heißt, die haben zum Beispiel die Nords, gibt es halt diese Legenden, die jetzt in der aktuellen Nordmythologie drin sind, dass die Götter gekommen sind, um dann gefallene Helden einzusammeln, damit die auf ja im Jenseits quasi dann erwarten. Und was die eigentlich gemacht haben, ist, die haben quasi besonders mächtige Kampfindividuellen gesammelt und dann quasi gezüchtet und so ein bisschen ihre eigene Superarmee dann auch gebaut. Einer, der wahrscheinlich mit der wichtigste war, ist Loki. Es ist dabei unklar, ob er jetzt ein Spire oder ein Weaver Court Mitglied war. Wobei ich glaube, Odin war ein Spire. Das heißt, ich vermute mal, dass Loki in der Hinsicht ein Weaver Court Mitglied war. Genau, was ist da passiert? Die sind mal auf die grandiose Idee gekommen, ja, so eine Art Bio-Supercomputer zu entwickeln, mit Magie, was der ja, Spiegel der Zeit ist, so ein bisschen kann man es übersetzen, wenn man so möchte, ist. Und dieser Supercomputer war oder ist in der Lage, alle Zukünfte vorherzusehen und zu berechnen. Und diese dann quasi darzustellen. Also im Endeffekt, das ist ein Gerät, das die Zukunft vorhersagen kann, was diese Fraktion fast unantastbar machen würde, allerdings natürlich auch ein elementares Problem mit sich bringen würde, denn damit wäre die Zukunft sicher auf Ea und auch unabänderlich, weil es würde ja alles vorhersehbar sein, was gewisse Probleme mit sich zieht. Daraufhin hat Loki hat versucht, das Projekt abzubrechen, hat das Projekt auch verlassen, aber hat er auch noch eine Tochter, die heißt Hella, die wird dann auch später nochmal relevant. Die hat das Projekt dann weitergeführt in seinem Namen. Er wollte da allerdings raus. Und hat dann auch angefangen, zum Beispiel diese Monster, die es im Nord, im Norden gibt, dann zu erschaffen und auf die, mehr oder weniger auf Yggdrasil, also diesen Weltenbaum, diesen Spire dann loszulassen. Aber das war eine Armee, die einfach dem, was die Weaver und die Spire zusammen geschaffen hatten, einfach überhaupt nicht gewachsen waren. Daraufhin hat er das Einzige gemacht, was ihm noch eingefallen ist, und zwar ist er zu Haslia gegangen. Also der Gott, der damals noch nicht im Old Dominion war, das heißt, wir sind hier vor dem Fall, und hat ihm quasi diese Supertechnologie gezeigt, die da gerade am Entstehen ist. Und Haslia hat auch sofort erkannt, was das Problem war ist. Und was dazu geführt hat, dass die Haslia einen gewaltigen Kreuzzug nach Norden geführt hat. Das sind die verlorene 10. und 11. Legion, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber also es sind zwei der 12 Legionen von Haslia wurden dahin geschickt, die da kämpfen sollten. Und Loki hat dann noch sein Volk betrogen, indem er quasi diese Superarmee, also er hat Heimdall erschlagen, also ist alles so ein bisschen auch an die nordische Mythologie angelegt. Und Heimdall ist der Wächter dieser Superkriegerarmee. Und ja, die sind dadurch halt nie aufgewacht. Und das war auch der einzige Grund, wie es der 10. oder wie das die Legion dann geschaffen, also gelungen ist, dass sie ja im Endeffekt dann Yggdrasil niederbrennen konnten und für die Nords dann das Ragnarok eingeleiten kann. Die 10. oder 11. Legion wird im Hintergrund der Nords, wenn man da so ein bisschen liest man manchmal was von den Feuergiganten oder von der Feuerarmee. Damit ist dann die Haslia-Legion gemeint, die quasi in Mannheim eingefallen ist. So, ich glaube, damit habe ich jetzt mal so das Grundsetting, glaube ich, vorbereitet,
genau.
Worum es da geht.
Würde ich einfach mal weitererzählen, wie es danach weiterging. Genau, eine Sache ist da nämlich noch sehr wichtig. Und zwar, du hast ja schon gesagt, Odin und Loki haben sich zusammengeschlossen. Es war halt ein Reich, wo eben Weaver Court und Spire, die sich ja eigentlich nicht ausstehen konnten, zusammengearbeitet haben. Und die haben auch ihre gemeinsamen Feinde im Drachenkrieg abgewehrt. Im Drachenkrieg weiß ich jetzt nicht viel, vielleicht kannst du da noch was reinbringen. Das Entscheidende und das Wichtigste ist aber, dass sie auch Nidhogg, den ältesten der nordischen Drachen, bezwungen haben.
Oh, sehr richtig.
Und Nidhogg haben sie dann an die Wurzeln Yggdrasils gebunden.
Mhm.
Und ihm seine urzeitlichen Kräfte entzogen. Im Englischen hieß es irgendwie Primordial Power, ob es mit dem Primordial Chart zusammenhängt, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall seine Macht entzogen und natürlich dann dadurch auch den Spire noch mit mehr Macht, mehr Energie reinbringen können, sodass dieser technologische Fortschritt weiter voranging und sie diese Quelle der Weisheit, wie sie es ja genannt hatten, erschaffen konnten. Und Nidhogg spielt auch nochmal eine große Rolle, weil, das hast du schon gesagt, Loki hat sein Volk verraten. Er ist selber vor Scham, vor Reue angefangen, wahnsinnig zu werden. Und auch wenn Yggdrasil vernichtet werden konnte, oder zumindest nicht geschleift, aber unschädlich gemacht werden konnte, die Quelle der Weisheit zerstört wurde, die Götter, also Odin, Heimdall, getötet wurden, Loki wahnsinnig wurde, hatte niemand Hela auf dem Schirm gehabt. Die ist nämlich immer noch da. Und die ist immer noch in Yggdrasil, in den untersten Katakomben der Wurzeln und wollte weiterhin diese Quelle der Weisheit erschaffen. Das war ja das Projekt, was sie übernommen hat. Hat natürlich jetzt aber nicht mehr die Mittel. Das war ja jetzt vernichtet.
Genau. Und hat
vorher jetzt alle tot.
Genau. Und hatte sich aber vorher schon mit dem, was im Endeffekt mit dem, was sie erschaffen hat, quasi jetzt verbunden. Also hat sie ja auch quasi hat auch diese Life-Binding-Magie und sie hat sich da irgendwie mit dieser Art Supercomputer dann verbunden. Genau, zu den Drachenkriegen, ganz kurzer Schwank, das bezeichnet einfach nur die Zeit, als die Dwaggim aus der Erde hervorgebrochen sind und überall auf der Welt die Drachen gejagt und abgeschlachtet haben.
Okay.
Was man auch hier bei Parabellum nicht vergessen sollte, sind, dass Drachen nicht das ist, sind, was wir unbedingt unter Drachen verstehen, sondern das sind quasi gottgleiche Wesen, die nur dadurch, dass sie quasi sich vermehrt haben, sind sie quasi immer schwächer geworden. Ne? Das heißt also, jeder Drache, der quasi mit einem anderen Drachen Kind gemacht hat, die haben beide einen Teil ihrer Macht gegeben, um dann wieder diese Macht in das Kind zu geben. Ne? Das dazu geführt hat, dass quasi die Macht nie mehr wurde. Ne? Das ist jetzt keine, nicht wie ja bei Menschen, wenn man zwei Menschen ein Kind kriegen, hast einen dritten Mensch, sondern es wurde quasi effektiv immer weniger und natürlich hat keiner sehr viel Macht reingegeben oder sehr selten. Ne? Nidhogg ist einer dieser ältesten Drachen, der da gebunden wurde. Und in den Drachenkriegen konnten sich Yggdrasil einfach erwehren. Ne? Also die Dragons sind da eingefallen, aber die haben die halt einfach zurückgeworfen.
Okay.
Das war im Endeffekt das. Genau, das heißt, wir haben jetzt eigentlich die zwei, die Ausgangspunkt für die Fraktion Hell. Und zwar geht es nämlich da um Nidhogg und Hela, die in den
Bitte? Da geht es aber noch um mehr, weil die Zwerge kommen noch dazu.
Genau, aber das sind ja Untergebene von Nidhogg.
Ah, okay, hast du recht,
Also darum wären das jetzt so die zwei obersten Chefs aus meiner Sicht.
Ja, stimmt.
Ja, Genau, und im Endeffekt ja, sind die quasi geschliffen, eingesperrt in Yggdrasil und vergessen. Das heißt also, die Leute, die Welt hat vergessen, dass sie existieren, und die haben dann angefangen, ihre, ja, ihre Macht zu sammeln und ja, Ideen zu schmieden, wie man es der Welt quasi heimzahlen kann. Genau, und dann kommen wir eigentlich auch zu den Zwergen. Weiß nicht, kennst du die ursprünglichen Zwerge und deren Hintergrund, oder soll ich da ganz kurz drauf eingehen?
Ich kenne jetzt nur die drei, Fafnir, Uther und Regin, die drei. Gut. Das glaube ich, die ältesten sein. Das sind ja die drei, die noch existieren. Meinst du die?
Genau, nee, ich meine bloß einfach generell, dann würde ich ganz kurz was sagen zu den Zwergen, zu den ursprünglichen Zwergen. Und zwar haben die Drachen nämlich mal irgendwann mal festgestellt, dass es super praktisch wäre, eine Sklavenrasse zu haben. Und daraufhin haben sie einen Deal, oder haben sie die Spire zu einem Deal gezwungen, dass die Spire ihnen ihre Biomantie, ja, Magie, Technik, wie auch immer, beibringen. Und damit wurden im Endeffekt die Zwerge geschaffen. Und weil die ja, Drachen auch ein bisschen faul sind, haben sie sich gedacht, das wäre eine Hammeridee, denen ein genetisches Gedächtnis zu geben. Das heißt, jeder Zwerg, der irgendwann mal geboren wurde, erinnert sich an alles, was seine Vorgänger wussten. Was natürlich super einfach ist, weil du dann natürlich nur am Anfang einmal den Leuten was beibringen musst, und dann danach wissen es halt alle. Ne? Was im Endeffekt auch zu den Dwaggim geführt hat, weil die Dwaggim dann irgendwann sich natürlich an Jahrtausende der Sklaverei erinnert haben und ja, sich dann quasi in einem Befreiungskrieg gefunden haben, den wir vielleicht mal wann anders behandeln können. Das nur mal ganz kurz zum Abschwang. Und genau, Nidhogg hat die letzten drei verbliebenen Zwerge zu sich gucken. Ganz kurz muss man dazu noch sagen, es gibt nicht diese Zwerge wie bei Tolkien, die lustig singen und freundlich sind, sondern da sind richtig abgefuckte Gestalten.
Oh ja, oh ja. Du hast ja schon gesagt, also das Problem von Nidhogg ist, er kann aus seinem Gefängnis nicht entkommen. Hela ist mit dem Supercomputer irgendwie verschmolzen, die müssen ja irgendwie handlungsfähig sein, und deshalb hat er auch seine Zwerge geholt, und die sind wirklich ein bisschen kaputt. Du hast einmal Fafnir, das ist wohl der, ja, bezeichnet sich vielleicht sogar nur selber so als der größte Zwergenzauberer überhaupt. Also der beherrscht Feuer- und Erdmagie wie niemand anderes, soll aber auch komplett wahnsinnig sein und sehr gierig. Und der hat tatsächlich auch seinen sterblichen Körper bereits verlassen und seinen Willen in einen animierten Haufen aus Gold und Silber übertragen, dessen Gestalt er ändern kann, Magie. Und immer wenn Nidhogg nicht zusieht, nimmt er auch die Gestalt eines Drachens an. Ich denke mal, das wird er nicht vor dem Ältesten machen, ja, um nicht an nicht Ärger zu bekommen, mal freundlich ausgedrückt.
Genau. Ne? Was noch wichtig ist bei den Zwergen, die sind, also gerade auch die ersten, die sind halt genetisch an die Drachen gebunden. Also die sind denen hörig, die haben gar keine Wahl. Ja. Das ist eine Sklavenrasse, genau, wirklich. Ne? Aber trotzdem sind die ganz schön abgefuckt. Ne?
So. Genau. Und ja, Fafnir ist so der Zauberer, wenn man so möchte. Dann haben wir Uther. Der behauptet selber, einer der ersten Zwerge überhaupt auf Ea zu sein, und ist ein Meister der Biomantie und einer der ersten Anwender der Nemantie. Kannst du mir sagen, was die Nemantie ist?
Das ist das Nenomancer, das sind die diejenigen, die sich erinnern.
Verstehe.
Er war quasi einer derjenigen, der mit diese Erinnerungssachen bei den Zwergen eingebaut hat. Also quasi auch für dieses genetische Gedächtnis im Endeffekt verantwortlich ist. Und er ist quasi einer der Ersten. Ne? Bei den Dwaggim geht es ja bei ganz vielen Kriegen immer darum, wer erinnert sich an was und wer hat Recht. Ja. Und das wird natürlich mit Axt und Beil entschieden, wie es sich gehört.
Verstehe. Ja, wie gesagt, er ist halt absoluter Meister der Biomantie und hat halt angefangen, Diener zu erschaffen, sie immer perfekter zu machen. Ist also derjenige, der eben die Biomantie macht, das Heer auswirft, wenn man so will. Mhm. Und er hat auch seine sterbliche Form weit überschritten und hat seinen Geist auf mehrere bewohnte Körper gleichzeitig übertragen. Er muss auch ab und zu mal seinen kompletten Geist auf einen Körper wieder übertragen, um nicht komplett wahnsinnig zu werden. Aber er kann halt in mehrere Körper gleichzeitig aktiv sein, was auch irgendwie schon recht wahnsinnig ist. Und als drittes haben wir Regin. Der gilt von den drei noch als der vernünftigste, was auch immer das bedeuten soll. Er ist so der Meisterhandwerker da in Zwergentradition und hat viele Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende mit Uhrwerksmechanismen, ne, also dieser Clockwork, auseinandergesetzt, mit Golems und mit Fallen verbracht, gebaut, und ist so der, der eben diese ganzen mechanischen Einheiten erstellt, die ganzen Golems und die ganzen Fallen. Und ja, wir haben dann durch diese Dreifaltigkeit aus Hela, die so ein bisschen für den Nord steht, Nidhogg für die Drachen und, ich sag mal, die Zwerge für Magie und für dieses Clockwork-Tum, eigentlich so diese Ausgestaltung der Armee. Also wir haben einerseits Drachen, die man nutzen kann, in verschiedenster Form. Wir haben verdrehte Nord, ich glaube, da können wir gleich noch ein bisschen näher was zu erzählen, weil das auch echt interessant ist. Und eben die Zwerge, die Golems erschaffen haben, diese ja Biomantiekörper, wahrscheinlich ähnlich wie bei den Spiren, die ja einzelne Klone erstellen und eben auch ne die Fallen erstellen können und ja eben so eine Mix-Armee ist, die auch ein Mix ist aus Nord, Drachen und Zwergenmaschinen und Magie, also alles so ein bisschen zusammengedrückt. Genau,
ne? Das Ganze geht wahrscheinlich eher so Richtung eine Gargoyle-Ästhetik. Ne? Also jetzt so Dragonspawn ist dann, ja, ist halt Echsen. Also es sind für mich so Echsenwesen, ne? Größer oder kleiner. Diese mechanischen Sachen, die es halt bei den Dragon auch gibt, ne? Diese mechanischen Anbauteile. Ja, genau. Und genau. Wichtig ist da noch der Todeskult, und zwar gibt es bei den Nords immer noch welche, die quasi an die alten Götter glauben und daran, dass die noch leben, und die werden da so ein bisschen mit bedient. Das heißt, das wird dann auch so ein bisschen sich an ein paar Nord-Einheiten bedienen.
Genau, die Traumonier und die Draugier.
Genau, ne? Also wäre da so ein bisschen, weiß nicht, wie man das so richtig beschreiben soll. Ich denke mal, da geht es so ein bisschen Richtung so eine Biersarg-Ästhetik, aber mit mehr, mit mehr Todesmut, um es mal so umzusagen.
Genau. Genau. Bin ich auch sehr gespannt. Also es scheint sehr facettenreich zu sein. Es ist irgendwie so ein bisschen die dunkle Seite der Nords, finde ich. Verdrehte Nord, die einfach nur blutrünstig sind, ne? Die zu Dauger wurden, die durch Helas dunkle Elixiere dann auch hörig gemacht wurden und auch unmenschlich stärker wurden, aber auch gleichzeitig eben diese Öhrm-Temer, das sind diese Humanoiden, die Fafnir erschaffen hat, die so einen Mix aus, was ist auch noch interessant, das habe ich ganz vergessen noch zu sagen, in Yggdrasil gibt es halt auch einen Biomantie-Teich, und das Blut und die Flüssigkeiten von Nitor wurden damit hinzugegeben. Das heißt, wir haben halt eben die Biomantie, also die Spire, die Toner schaffen, wo dann zusätzlich noch Drachenkomponente drin ist. Deshalb hat man eben diese Öhrm-Temer, die so schuppige Humanoide sind. Also so ein Mix aus Drache plus humanoider Spire-Klon. Also so stelle ich es mir zumindest vor.
Ja, wird auf jeden Fall sehr, also, macht sehr viel, also was ich bei sowas auch mal geil finde, ist halt, es macht halt sehr viel Raum auf für Kreativität von den Artists, die dann halt Figuren erschaffen können, wo du denkst so, alles klar, sowas habe ich noch nicht gesehen, ne? Wie die Schildkröte mit einem Piratenschiff obendrauf. Ne? Das ist einfach zu abgefahren. Das ist die Zeit nirgends anders. Ne? Und dafür liebe ich das Spiel auch.
Ja, genau. Für die ganzen Ideen. Ja, ich glaube, das ist auch alles, was man so zu hier sagen kann.
Ja. Ja, denke
wahrscheinlich
auch.
Wahrscheinlich haben wir dann auch da so diese drei Grundfraktionen, ne? Also die Öhrm, die Dormunier und die Drachen, sage ich mal, so als drei Fraktionen, denke ich mal so.
Ja, denke auch. Ne? Im Endeffekt. Ja, wird sich dann auch zeigen, wie sich das dann ausspricht. Ne? Es gibt dann, sagen wir mal, so ein paar Brainstorming-Dokumente dann noch zu den einzelnen Einheiten, die sie sich da so ein bisschen vorstellen, aber das lassen wir jetzt, also wir haben jetzt so ein paar Sachen davon erwähnt, was wir halt dachten, okay, das ist jetzt vielleicht ganz spannend, um so ein bisschen die Vorstellung zu machen, aber so konkret wird es da auch noch nicht, wie das sich diese Fraktion dann auch spielen soll, ne? Und wir haben jetzt ja auch so, dass es bei jeder Fraktion, die wir jetzt da die man hat bei Conquest, gibt es ja auch immer noch mal so einen, sagen wir mal, einen spezielleren Twist immer zu, ne? Wie bei den Sorcerer Kings jetzt die Chant-Mechanik, bei den die Ritualmechanik, bei den Vatruni die Chant-Mechanik, bei den Dwagem quasi ihre Armee-Regeln. Das heißt, da muss man auch mal gucken, in welche Richtung das so geht. Was denkst du denn, in welche Richtung, also vom Archetyp, wenn du dir jetzt irgendwie einen Archetyp dazu vorstellst, jetzt so aus den klassischen Fantasy-Armeen, was denkst du denn, könnte das denn werden?
Die hier jetzt? Schwierig. Oh, da bringst du auch eine schwierige Frage.
Ich bin ja gerade bloß so ein Gesicht geschossen, ne? Weil wir vorhin gesagt haben, die einen sind die Waldelfen, gut, Söldner ja. Ist halt so Söldnerarmee halt, ne? Aber
Es sind halt auch wieder bekannte Völker, ne? Hatte ich ja gerade schon gesagt, es sind alles von ein bisschen, aber halt eben böse und verdreht, ne? Also klar, böse und gut ist bei Conquest eh so ein bisschen zweischneidig, sag ich mal. Ne? Man kann nicht sagen, dass die einen die guten, die anderen die bösen sind, ne? Mhm. Jeder hat da so seine Beweggründe. Aber hier ist ja wirklich der Plan, diese Sphäre zu Ende zu bauen, Rache zu nehmen, alles anzugreifen. Und es ist irgendwie alles so ein bisschen das, was man schon hat, nochmal in richtig böse. Also richtig böse Nords, die wirklich gar keine Vernunft mehr haben. Mhm. Drachen, die vielleicht auf Rache nehmen wollen durch ihre Ausrottung im Drachenkrieg. Mhm. So, wenn Nidhogg der Rache nehmen will. Also vielleicht alles, was so ein bisschen bekannt ist, nur in böse. Also ich hoffe, es ist nicht so, aber so als Beispiel, wir haben ja zum Beispiel die Space Marines bei 40k und wir haben ja auch die Chaos Space Marines. Mhm. Man kann durchaus sagen, die Chaos Space Marines sind so ein bisschen die verdrehten, bösere Version der Space Marines. Die haben ja doch ähnliche Werte, aber klar, so ein paar Einstellungsmerkmale, die sie unterschiedlich machen, aber im Endeffekt sind es böse Space Marines. Wenn man so möchte, auch als Meme gibt's das ja durchaus mal.
Ja.
Und momentan ist das für mich am ehesten echt so das Bekannte in nochmal einer dunkleren, böseren Version. Oder wie hast du so das Gefühl?
Also finde ich eine hammergute Idee. Also ich hatte tatsächlich so ein bisschen mehr Richtung Vampire gedacht. Ne? Mhm. Weil dieses Gargoyle-hafte, auf das du mich da vielleicht ein bisschen versteift hast. Ne? Du hast ja da auch bei Vampiren immer diese menschlichen Sklaven, die dann mitgenommen werden. Aber ich finde deine Idee tatsächlich besser. Ich würde es allerdings also wenn man sich so ein bisschen im alten Fantasy-Lore noch auskennt, also hier Warhammer Fantasy und so weiter, würde ich da tatsächlich einfach Richtung Chaos gucken. Ne?
Ja, ja.
Also wirklich das pure Chaos, gar nicht jetzt die Chaos-Krieger unbedingt, sondern da gibt es ja diese Chaos-Barbaren und die Chaos-Spawn und sowas, glaube ich. Das glaube ich, trifft es eigentlich am ehesten. Na, hast du schon recht, das ist eigentlich schon echt eine gute Überlegung. Ja. Ja.
Was, jetzt haben wir ja die drei Völker. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es mal sagte. Ich hatte das, ich glaube, du warst mal bei Mario Potato irgendwo in einem Podcast gewesen. Mhm. Du sagtest, glaube ich, mal, 16 Völker sollen insgesamt kommen. 8 haben wir ja schon. 3 weitere wissen wir, die kommen sollen. Hier, Beavercore, Dog of War. Mhm. Da sind wir ja schon bei 11. Hast du denn Ideen, was noch so kommen könnte, was man so spekuliert, was man sehen könnte? Es gibt ja noch so eine Promofigur, die so ein bisschen asiatisch angehaucht ist.
Ja, es gibt tatsächlich eine Übersicht über die aktuellen Wissensstand der Völker. Ich suche die gerade, dass du mich jetzt gerade erwischt.
Entschuldige. Was die Lore der Völker, die noch nicht veröffentlicht wurden, vielleicht kann man ja dann nochmal so ein bisschen spekulieren, was könnte denn noch so kommen? Ja, wie gesagt, diese Asiatenfraktion ist ja durchaus angeteasert. Und es war ja auch die Überlegung, dass man diese Nomaden-Fraktion innerhalb der Sorcerer Kings doch als eigene Fraktion rausbringt, weil ich glaube, ich weiß, ob das schon wieder verworfen wurde.
Das soll jetzt aktuell der Plan sein. Das ist schon klar.
Aber du hast ja schon gesagt, so eine Vampir-Fraktion, vielleicht das Unterart der OD oder sowas, wenn man Richtung Untot geht, wobei ich nicht weiß, wie das in die Lore reinpasst. Die Silent haben wir natürlich auch noch, die darf man nicht vergessen, die werden sicherlich auch noch kommen.
Stimmt. Die werden zumindest hoffentlich irgendwann kommen. Ja, ich kenne einige Leute auch, die schon seit Ewigkeiten auf die Reaver Course warten und sagen, kaufen sofort, aber einfach kommen da immer nicht. Nee, es gibt tatsächlich eine Übersicht über die aktuellen Völker. Gib mir einfach kurz eine Sekunde, dann.
So wie die ist auch nicht, aber vielleicht was spekulierst du denn oder weißt du gerade noch was aus dem Kopf jetzt ohne.
Okay, also was ich auf jeden Fall weiß, ist, es gibt noch. Es gibt auf jeden Fall noch eine Cthulhu-Armee.
Geil.
Also quasi so Ancient Deep, also es soll so ein bisschen Richtung Unterwasser-Armee gehen. Das weiß ich noch. Es wird keine Fischgnomen-Armee geben, wenn Star Wars da nicht irgendwann doch wahrscheinlich noch vielleicht noch einknickt. Aber mal gucken. das ist auf jeden Fall eine Sache, da hat er immer vehement wehrt er sich dagegen. Es wird noch weitere menschliche Völker geben, um die es dann noch gehen wird.
Stimmt, das Telianische Reich haben wir noch nicht, ne? Die wurden ja auch schon immer wieder mal genannt.
Mhm.
Gerade zusammen mit den Dogs of War, die ja irgendwie dieses Gebiet besetzt hatten. dann gibt's ja auch noch diese Nachbarfürstentümer von den Dogs of War, dieses Prno, was ja ein Krieg ist. Die Heilige Liga, stimmt, die gibt's ja auch noch, als ja Matthäi, das ist ja der sich zum Cäsar bei den Dogs of War ausgesprochen hatte, sich zum Cäsar ausgerufen hatte, haben ja die Nachbarfürsten von Moronova, Narava und Velonest zu einer Heiligen Liga vereint. Vielleicht ist das sogar noch eine Fraktion, mhm, die Schwarze Armee stoppen möchte. Also so als weitere menschliche Fraktion.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall wahrscheinlich noch möglich werden. Also da gibt es auf jeden Fall noch ganz viele Informationen, die dann auch, die ja, also ein bisschen noch leaken. Ich suche mal auf fleißig im Hintergrund. Ach, scheiße. Aber also ich muss mal gucken, wenn ich schaffe, dann werde ich sie hier in das Dokument hinten dran kleben. Genau, was soll es noch geben? Die Silent werden auf jeden Fall noch kommen. Und sie haben auch so ein bisschen gesagt, die werden so die Archetypen, ne? Also wahrscheinlich wird noch Khemiri sind wahrscheinlich jetzt so ein bisschen in Richtung Old Dominion, werden die wahrscheinlich, mhm, sein. Das heißt, wir sehen wahrscheinlich noch sowas wie Vampire. Ne? Vampire, ja, sind zwar angedeutet so ein bisschen bei den 100 Kingdoms als kleines ja, Grafschaft, ne, die so komische Dinge tut. Das gab es mal in so einer Short-Story ganz kurz, aber so weit her erstmal noch nicht. Ja, und was dann halt noch fehlt, sind dann mit Sicherheit die ja, sowas wie Hochelfen, der Archetyp, mhm, ne, und sowas wie auch die Saurus, hier, mhm, Echsenmenschen.
Ne? Stimmt, die passen ja gut in den River Court, in diese Region, wo ja alles ein bisschen urzeitlicher sein soll.
Ja, zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee. Und das, mhm, sind natürlich auch alles Sachen, die können sich alle noch ändern. Da gibt es, mhm, doch sehr viel Platz auch für die verschiedenen Fraktionen.
Genau. Ich weiß, was in Living World noch alles passiert.
Ja, genau. Wir werden es denn sehen. Und vor allen Dingen, was man auch nicht vergessen darf, sind, dass die, dass es wir aktuell auch nur einen Kontinent kennen. Das wurde jetzt auch bestätigt. Stimmt. Also natürlich im Zuge der Sorcerer Kings, die jetzt einen zweiten Kontinent eingeführt haben, aber es wird wohl noch mehr Kontinente geben und was da auf uns wartet, da haben wir noch gar keine Ahnung von.
Bleibt spannend.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, also das ist auch einer der Gründe, warum ich so ein bisschen gerne in der Lore von Conquest dann nachforsche. Genau, wenn du nichts mehr hättest, würde ich dann auch den Tag zumachen. Genau. Ja. Dann, ja. An dieser Stelle freuen wir uns natürlich wieder, dass ihr schön zugehört habt. Wir würden uns natürlich über Feedback freuen, auch ob euch die Folge, ob euch das Lore so gefallen hat und natürlich auch, ob ihr davon mehr wollt. Ne? Wir hätten da auf jeden Fall noch, glaube ich, einige Ideen, was man da so ganz gut machen könnte.
Genau.
Dann vielen Dank an dich, Tim.
Und sehr gerne, ich danke dir.
Bis vielleicht zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.